Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich möchte euch ermutigen, durchaus auch zukünftig, wenn ihr sowas noch zu Hause habt, manche sind ja ganz digital, aber ich merke schon, so eine Bibel in der Hand zu halten, ist doch nochmal was anderes. Und euch gerne ermutigen, bringt sie auch mit in den Gottesdienst. Ihr dürft sie auch hier aufschlagen, nachschlagen. Es ist ja doch so, dass wir die meiste Zeit Textstellen haben, Bibelstellen. Und es ist immer gut, wenn man einfach seinen Blick selber darin hat, dann macht es Lust, auch zu Hause vielleicht zu lesen. Einfach nur als Tipp und als Einladung. Ja, wie werde ich glücklich? Wie kann ich ein erfülltes Leben führen? Wie kann ich einigermaßen erfolgreich sein? Was kann ich tun, dass es mir gut geht? Diese Fragen leiten ein in das heutige Thema, wenn wir uns die Frage stellen, wie man falsche Propheten erkennt. Heute gibt es ja, wie zu jeder Zeit, immer Menschen, viele, die unterwegs sind, um Menschen, anderen Menschen Glück und Erfüllung anzubieten oder zu versprechen, ja Heil zu versprechen und Wohl zu versprechen. Die sogenannte Glücksindustrie floriert, weil man mit der Sehnsucht der Menschen gut spielen kann und weil die Menschen einfach sehnsüchtig sind nach einem guten Leben und nach Glück. Aber es geht nicht nur um die Verführung der Menschen allgemein hier auf dieser Welt, nein, es geht auch um Gottes Volk. Die Verführer derer, die zu Gottes Volk gehören, also Christinnen und Christen, und auch um solche Verführer, die vorgeben, in Gottes Auftrag zu reden. Das Wort aus Jeremia, wir haben es gerade gehört, aus Jeremia 23 bringt uns auf die Spur. Die Lesung in diesem Abschnitt geht es um wahre und falsche Propheten. Zeitlich gesehen beschreibt dieser Text das 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in Juda, dem kleinen Königreich im Süden des heutigen Israel. Der Prophet Jeremia ist von Gott berufen, dem Volk zu weissagen. Und Gott hat ihm einiges zugemutet, diesem jungen Mann, der erst sagt, ich bin zu jung, und Gott, aber bei Gott gibt es keine Ausreden. Er hat ihn dennoch berufen, um Israel vor einer drohenden Katastrophe zu warnen. Und dieses kleine Reich sah sich bedroht von den Großmächten Ägypten, Assyrien und Babylonien und stand vor der Frage, mit wem sie sich verbünden könnte. Und die führenden politischen Kreise versuchten sozusagen auf politische Bündnisse zu bauen und vertrauten sich nicht der Macht und Führung Gottes an. Und deswegen erhebt Jeremia seine warnende Stimme. Aber er ist eben nicht der Einzige, der die Stimme erhebt. Neben den warnenden Jeremia gibt es andere Propheten. Sie verkünden Heil, sie unterstützen den König in seiner Politik voll und ganz. Und sie berufen sich auch auf Gott, der ihnen seine Botschaft scheinbar gegeben hat. Aber Jeremia wirft ihnen vor, dass sie Lüge reden, den Mächtigen nach dem Mund reden, um für gute Stimmung im Land zu sorgen. Ein spannender Text, wie ich meine, und hochaktuell, wenn wir auch die Entwicklungen in unserem Land, auch in der Kirche, beobachten, bestimmte Stellungnahmen die Kirche gibt innerhalb oder zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und so möchte ich heute mit euch herausfinden an diesem konkreten Wort Gottes, worin sich wahre und falsche Prophetie unterscheidet und schließlich eine Anwendung für uns heute finden. Gottes Wort oder Menschenwort, drei Punkte. Erstens, worin zeigt sich falsche Prophetie? Zweitens, worin erweist sich wahre Prophetie? Und drittens, die Korrektur für unser Leben. Also, worin erweist sich falsche Prophetie? Ich möchte zunächst einfach aus dem Text zitieren, den Text entlang gehen. Schon die Verse vor diesem Predigttext ab Vers 9 gehen über dieses Thema. Da vergleicht Gott die falschen Propheten in Juda mit denen in Samaria. Die haben damals im Namen Baals prophezeit, aber Gott sagt, die in Juda, die sind noch schlimmer. Was wird ihnen vorgeworfen? Nun, sie halten sich nicht an die Gebote Gottes, heißt es da im Vers 14, sie brechen die Ehe und lügen. Vers 14, auch sie stärken die Boshaften, sodass sie sich nicht von ihrer Bosheit bekehren. Sie betrügen das Volk, weil sie Gesichter aus ihrem eigenen Herzen verkünden und nicht Gottes Wort. Also ihnen ist ihre eigene Meinung, sind ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche wichtiger als das geschriebene Wort Gottes. Sie sagen denen, die Gottes Wort verachten, also keine Gottesfurcht haben, es wird euch wohlgehen. Und denen, die nur tun, was für sie selbst recht ist, es wird kein Unheil kommen, Vers 17. Sie verkünden ein einseitiges Gottesbild, eine Halbwahrheit über Gott. Heute würde man sagen, sie verkünden nicht das volle Evangelium. Sie reden nur vom nahen Gott, Vers 23, 24. Und wollen letztlich, das wird ihnen unterstellt, dass das Volk den Namen Gottes vergisst und bereit wird, anderen Göttern und Machthabern zu gehorchen. Ich finde es sehr bemerkenswert. Letztlich führt falsche Prophetie, man könnte heute übertragen, falsche Predigt dazu, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Dass wir uns zwar seines Namens bedienen, aber nicht mehr von ihm abhängig sind oder sein wollen. Falsche Prophetie instrumentalisiert Gott für eigene Zwecke. Und daher sagt Gott durch Jeremia vehement, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist. Die Gefahr ist immer die Einseitigkeit. Wenn wir meinen, wir kennen Gott und seine Gedanken so gut, wenn wir meinen, wir wissen doch schon immer, was Gott will, dann bleiben wir leicht in uns selbst verhaftet, haben kein fragendes Herz mehr. Und so sehr uns verheißen ist, dass der Heilige Geist in uns Christen lebt, besteht dennoch ein großer Unterschied zwischen uns und dem lebendigen Gott. Es ist wichtig zu betonen, dass Gott auch der ganz andere bleibt. Für uns Christen, dass Jesus nicht nur der nette, barfüßige Jesus, nette Mann Jesus mit dem langen Umhang war, sondern dass wir einmal vor ihm stehen werden, wie es in der Offenbarung heißt, dass dessen Mund ein zweischneidiges Schwert herauskommt. Dass er nicht nur der ist, der uns ganz vertraut ist, aber dass es auch der ist, von dem wir einmal keinen Ton mehr rauskriegen werden, weil wir so erfüllt sind von Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit und von seiner Herrlichkeit. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen auch um geistliche Unterscheidung beten, dass wir nicht verführt werden und abfallen vom lebendigen Glauben. Die falschen Propheten verführten das Volk, indem sie einseitig von Gott redeten. Der Gott, der nur tröstet. Viele evangelische Christen suchen heute in dem Glauben vor allem in der Vergewisserung, dass Gott sie in ihrer unübersichtlichen Welt vor den Bedrohungen und Gefahren oder in den Bedrohungen und Gefahren nicht verlässt. Sie oder wir suchen vor allem Aussagen in der Bibel, die uns die Nähe Gottes und die Begleitung Gottes, seine unerschütterliche Liebe zusagen. Und andere Aussagen überhören wir lieber. Auch unsere geistlichen Ohren haben wir mit einem Filter versehen, durch den im Wesentlichen nur das hineingelassen wird, was wir oder was uns in uns den Glauben an den Gott des Schutzes und des Trostes und der Liebe gewiss macht. Und so funktioniert ja auch menschliches Hören. Ja, wir filtern immer das, was wir nicht hören wollen, aus. Wenn wir uns etwas Tolles gekauft haben, dann wollen wir nicht von Leuten hören, dass es Mist ist, ja, sondern wir suchen Bestätigung, dass es gut ist, was wir da gekauft haben. Wir wollen da keine Kritik hören. Ja, aber ist es falsch zu sagen, dass der Glaube seelisch stabilisiert inmitten einer katastrophalen Welt? Ist es falsch, darauf hinzuweisen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass bei ihm Sicherheit zu finden ist? Ist es falsch zu sagen, es wird euch wohl ergehen und es wird kein Unheil kommen? Sind positive Leute immer falsche Propheten? Nein. Aber es geht eben darum, das ganze Evangelium zu verstehen. Das Evangelium ist der Maßstab für unsere Verkündigung und unseren Glauben. Und dieses Evangelium ist voller Spannung. So wie das gesamte Wort Gottes voller Spannung ist. Diese Spannung gilt es auszuhalten. Die Spannung zwischen Gericht und Gnade. Zwischen Zorn und Vergebung. Zwischen Heiligkeit und Liebe. Kommen wir zum zweiten Punkt. Worin erweist sich dann also wahre Prophetie, wahre Predigt? Ich möchte zunächst wieder aus dem Text heraus sagen, was die Prophetie tut. Vers 22, sie predigt Gottes Wort, heißt es da. Damit sich das Volk von seinem bösen Wandel bekehrt. Oder Vers 23, 24, sie predigt den ganzen Ratschluss Gottes. Hier im Text, Gottes Nähe, ja, Gottes Gnade, aber auch Gottes Ferne, das ist sein Gericht, Gottes Allwissenheit und Allgegenwart. Sie predigt, Vers 28, das Wort Gottes Recht oder ganz. Man muss hier sagen, dass es ein klares Entweder-Oder gibt. Und das ist schwierig. Ja? Ich bin selbst so ein Harmonisierer. Mir ist es immer wichtig, Brücken zu bauen. Mir ist es immer wichtig, Dinge stehen zu lassen und Frieden zu stiften. Aber ich musste auch lernen und muss immer wieder lernen, dass wenn es um das Wort Gottes geht, um den Willen Gottes geht, dass es klare Standpunkte braucht. Ja, dass Gott sie von uns fordert. Sehen wir Jeremia, wie er litt unter dem Auftrag, weil die Menschen ihn nicht hören wollten. Auch Jesus wollten die Menschen am Ende nicht mehr hören. Und er sagte dann sogar, ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Ja, heute früh habe ich erst gelesen, ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, Frieden zu bringen. Ja, wir kennen immer nur diese eine Seite, sondern das Schwert zu bringen, auseinander, Zwietracht. Das ist nicht sein Wille, aber weil, wenn Menschen uns zu ihm stellen und als höchste Autorität, dann ist es so, dass andere sich von uns abwenden, die das nicht wollen. Die ihm nicht folgen wollen. Und Jeremia musste klar das Wort Gottes sagen, ob es den Machthabern jetzt schmeckte oder nicht, ob das Volk ihn dafür steinigte oder nicht. Dieses Motto, jeder nach seinem Glauben, funktionierte hier nicht. Natürlich ging es nicht um Gewalt, nein, aber Jeremia musste sagen, was er als den Willen Gottes verstand. Es ging darum, für die Judäer in der Macht Babels die Zuchtroute Gottes zu erkennen oder einem vermeintlich auf Gottes Erwählung beruhenden nationalistischen Optimismus gegen Babel anzurennen. Ja? Der Zion ist uneinnehmbar, war damals das Bekenntnis. Gott wird für uns kämpfen. So ist es auch heute. Wenn es um Kreuz, um Auferstehung geht, um Nachfolge geht, dann braucht es von uns Christen ein klares Bekenntnis. Wenn es um die Autorität von Gottes Wort geht, braucht es eine klare Stellungnahme. Wahre Prophetie oder Predigt bringt also Klarheit in den Nebel, hilft dem Volk Gottes, sich zu orientieren und beim Herrn zu bleiben. Und wahre Predigt wird immer deutlich machen, Gott und sein Wort haben höchste Autorität. Wahre Prophetie unterwirft sich demütig dem Willen Gottes und verkündigt diesen klar. Und es wird ja der Aufruf, das heißt ja hier der Aufruf zur Umkehr. Das heißt, wahre Prophetie wird die Spannung von zwei Wahrheiten sagen. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Aber ich bin angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hatte. Das ist die biblische Sicht, ja nicht die humanistische, ist völlig klar. Der Humanismus sagt, ich bin eigentlich ein guter Kerl, ab und zu mache ich Mist. Ja, so sind wir. Aber die biblische Sicht ist nein, und Jesus selbst sagt es an einer Stelle, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt. Ja? Das heißt, er kennt unser Herz, das so verdorben ist, und es ist die Aussage sozusagen über unserem Leben. Aber Gott nimmt uns und wandelt uns, und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wahre Prophetie stellt Gottes ganzen Charakter dar. Es geht um Gott, der, wie es im 1. Johannes heißt, Liebe ist, ja. Aber menschliche Liebe ist ja auch kein Prinzip. So nach dem Motto, zwei Menschen müssen in ständiger Harmonie, ständiger Nähe, ständige gegenseitige Schonung leben. Ja? Nein, Liebe ist ja lebendig. Sie entwickelt auch die Kraft zur Korrektur, zur Kritik, dass man aushält, dass man mal nicht ganz eins ist, dass man mal Zwietracht aushalten muss und ihn wieder zusammenkommt. Oder dass man auch zornig ist auf den anderen. Und so ist es auch bei Gott. Gott ist die Liebe, aber kann eben auch zornig sein, wenn wir ihn durch unsere Sünde reizen. Ja, Jesus hat den Zorn auf sich genommen, aber ist es ein Freibrief zur Sünde, wenn wir dann dennoch tun, was nicht Gottes Willen entspricht? Warum sollte er sich geändert haben? Denkt er dann, ach, macht jetzt nichts, Jesus hat es ja getragen. Ja? Nee. Der Gott, der nahe ist, kann auch fern sein. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Aber wenn wir überhaupt keinen Platz für Gott haben in unserem Leben, Weil wir mit der Ausrede lebens morgens zu müde sind, abends zu erschöpft sind, den ganzen Tag über zu beschäftigt sind, glauben wir im Ernst, dass wir dann ständig ihn nahe erleben können, wenn wir einfach keinen Platz in unseren Gedanken für Gott haben? Gott läuft in seiner Liebe dem verlorenen Sohn entgegen. Aber er stellt den Wohlhabenden und Satten auch das Bild vom armen Lazarus und dem reichen Mann in den Weg. Muss Gott nicht fern sein von denen, die sich selbst ganz in ihrer oder von seiner Bewegung der Liebe und des Erbarmens abwenden? Wenn sie nur an ihr eigenes Wohlergehen denken, aber die Notleidenden vor ihrer Türe nicht sehen? Menschenwort will vielleicht bestätigen, immer nur bestätigen, aber Gottes Wort will nicht nur bestätigen und trösten, sondern es will eben auch verändern und in die Bewegung der Liebe Gottes hineinziehen. Und daher ist ein wichtiges Kennzeichen wahrer Prophetie, was wir bei Jeremia lesen. Umkehr predigen, damit sich die Menschen von ihren bösen, gesetzlosen, fern von Gottes Geboten liegenden Wegen bekehren. Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge den Unterschied zwischen der Lehre der falschen Propheten und dem Wort Gottes auf die Formel gebracht. Die falschen Propheten, die verkünden billige Gnade. Gnade als Schleuderware, die mit leichtfertigen Händen bedenkenlos ausgeschüttet würde. Das Wort Gottes ist aber klar teure Gnade, die von Gott, von Jesus Christus teuer erkauft wurde. Billige Gnade, so Bonhoeffer, sei die Predigt der Vergebung ohne Umkehr und so die Rechtfertigung der Sünde. Teure Gnade dagegen ist die, die dem Sünder zur Umkehr und in die Nachfolge Jesu ruft. Gott ist heilige Liebe und er hat alles für uns getan in seiner Liebe. Aber um sein Heil anzunehmen, müssen wir uns abkehren von unserem alten Leben und von dem, was uns trennt. Und das ist immer, geht immer gegen unseren Eigensinn, gegen unseren Egoismus. Aber so müssen wir das auch den Menschen verkündigen, sagen, weil sonst gibt es nur eine halbe Geburt vielleicht. Ja. Dazu kommen wir übrigens am Donnerstag schon mal hier, eine kurze Einladung, Gemeindebibelschule, was bedeutet es eigentlich umzukehren, das Thema am Donnerstag. Kommen wir zum dritten Punkt, Korrektur für unser Leben. Wir brauchen heute solche Worte wie vom Propheten Jeremia, weil wir, wie oben schon gesagt, einseitig, die Tendenz haben, einseitig zu werden. Vielleicht sind wir zu kulturhörig, zu politikhörig, zu gesellschaftshörig. Unser Gottesbild ist oft einseitig. Wir hören das Evangelium verkürzt als Trost, aber nicht als Ruf zur Veränderung, als Einlade in die Nachfolge. Aber genau das will Gottes Wort bewirken. Vers 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es will wegbrennen in uns, was sündig ist, was uns verunreinigt. Es will Felsen zerschmeißen, den Widerstand brechen gegen die befreiende Macht Gottes. Und so, wo müssen wir uns heute neu besinnen auf Gottes Wort, auf wahre Prophetie? Wo müssen wir heute vielleicht unser Denken ändern, weil wir angepasst geworden sind? Weil wir gar nicht damit rechnen mehr, dass Gottes Wort etwas anderes will, als wir in unserem Verstand, in unserer Vernunft wollen. Oder als unser Umfeld will, oder die Politik will, oder die Umwelt will. Wir stehen heute als Christen in einem Kampf, vielleicht mehr als je zuvor. Früher hat man die Christen noch als moralische Apostel belächelt. Oder von vorgestern abgestempelt. Aber heute sind diejenigen, die Bösen, oftmals, die sich auf die Moral der Bibel stellen, sie leben und bekennen, weil sie diskriminierend sei und menschenfeindlich. Es ist interessant, jetzt mal zu beobachten, was passiert gerade in der katholischen Kirche, Rücktritt von Bischof Meissner, was wird gesagt, was wird im Fernsehen berichtet? Politische Meinungen werden heute oft religiös erhöht. Man spricht von einer Zivilreligion. Nämlich bestimmte politische Überzeugungen bekommen den Charakter eines Glaubenssatzes. Und es entscheidet sich an der Zustimmung oder Ablehnung dieses Glaubenssatzes dann, ob man zum Kreis der guten oder der bösen Staatsbürger gehört. Nämlich dann, wenn man Genderismus unterstützt, eine bestimmte Interpretation des Klimas teilt, ja keine Islamkritik äußert, die Ehe für alle als eine geniale Idee, die Homosexualität gelebt als ein Lebenskonzept und Sinn des Schöpfers oder weitgehende Abtreibungsrechte, wenn man es für ein selbstverständliches Menschenrecht hält. Aber wer das bestreitet, ich meine jetzt einfach im Sinne der Meinungsfreiheit, zu sagen, nein, ich sehe das anders von der Schrift, in dem einen oder anderen Punkt, nee, sehe ich mich, der setzt sich ins Aus. Und es geht hier schon lange nicht mehr um gleichberechtigte Meinungen. Und hier geht es auch nicht um Menschenkampf, sondern ich glaube, es ist ein geistlicher Kampf. Es geht nicht um gleichberechtigte Meinungen, die nebeneinander stehen gelassen werden. Die Propheten der Zivilreligion rufen heute laut und einschüchternd. Und die Frage ist, ob Gottes Wort in uns wie ein Feuer brennt. Ob wir dazu stehen oder dagegen stehen und bekennen, was wir glauben, wenn wir es denn glauben. Es geht immer mehr um die Infragestellung auch biblischer Konzepte. Und da brauchen wir Mut zum geistlichen Kampf, auf das Wort Gottes zu vertrauen, dem Herrn gehorsam zu sein, um den Geist der Unterscheidung zu beten, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Neulich fand ich dieses Zitat, fand es sehr passend für unsere Zeit. Dann komme ich zum Schluss. Unsere Herdenimmunität erwächst aus der Vergebung unserer Schuld. Als seine Herde lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Zitat Ende. Und ich ergänze, weder von Kräften innerhalb noch von Kräften außerhalb der Gemeinde. Ja, was will Gott von seiner Gemeinde? Wem sind wir vor allem verantwortlich? Vor wem stehen wir? Jeremia sagt, oder Gott zu Jeremia, er soll Sünde Sünde nennen. Und das bedeutet ja nicht zu richten, wir stehen ja selber unter dem Wort Gottes. Ja, ich muss mir ja selber sagen, glaube ich das, also stelle ich mich drunter. Kommen wir zum Schluss, zu den Ausgangsfragen. Wie werde ich glücklich? Wie lebe ich ein erfülltes Leben? Falsche Propheten, Prediger lenken unsere Sinne auf uns selbst. Wahre lenken unsere Gedanken auf Christus. Falsche Prophetie sagt, schau auf dich zuerst, auf deine Verwirklichung, auf dein Glück, dann geht's dir gut. Wahre Prophetie sagt, was Jesus sagte, wer sein Leben verliert, der findet es. Und so lasst uns neu nachdenken darüber, wie ist das bei uns, wie ist das in unserem Leben gerade, wo stehen wir in unserem Glauben im Blick auf Gottes Wort? Falsche, wahre Prophetie, wo braucht unser Leben vielleicht eine Korrektur? Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir unter deinem Wort stehen. Danke, dass du der Maßstab bist, der Mittelpunkt, die Grundlage. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Hilf uns, Herr, unser Leben neu auszurichten auf dich. Hilf uns, Herr, dass wir uns nicht spreizen, wenn du uns auch korrigieren willst, wenn du uns orientieren willst. Hilf uns, Herr, nicht auf Menschen zu schauen, uns nicht auf unseren Verstand zu verlassen, auf unsere Vernunft, sondern auf dich von ganzem Herzen. Und hilf uns, da umzukehren, wo wir umkehren müssen, um dein Leben, das du uns anbietest, zu ergreifen. Um die Fülle des Lebens zu erfahren, die du für uns bereit hast. Amen.